Wir sind in der Apostelgeschichte, Kapitel 9, ab Vers, ich glaube so Vers 27, 26. Wir waren dabei, der Apostel Paulus, wie er zum Glauben kam vor Damaskus und dann eigentlich in Damaskus selber hat er sich dann letztendgültig auch in seinem Herzen entschieden, sein Leben Jesus anzuvertrauen, auf Jesus zu setzen, nicht mehr auf seinen starken Einsatz für das, was er gemeint hat, was der wahre Glaube ist, sondern er hat dem nachgegeben, Jesus hat ihn ja angesprochen, aber das war noch nicht seine Bekehrung. Vor Damaskus ist ihm Jesus erschienen, hat zu ihm gesprochen, hat ihn auch wegen seiner größten Sünde angesprochen, direkt bei dieser Erscheinung. Warum verfolgst du mich? Ja. Wenn wir Jesus begegnen, er überführt uns auch immer in seiner Güte von Sünde. Nicht von allen Sünden, die wir haben. Ja. Das würde uns komplett überfordern. Aber er zeigt uns einen wesentlichen Punkt wahrscheinlich, wo wir umkehren müssen. Und wir kehren nicht irgendwohin um, sondern wir kehren um zu Jesus. Egal, wo wir stehen, wo wir herkommen, wir kehren um zu ihm. Das ist der Ruf. Und das hat dann die nächstfolgenden Tage daraufhin in Damaskus hat Saulus diesem Ruf Jesu nachgegeben und hat sich entschieden, ja, Jesus hat recht, ich muss umkehren, ich brauche ihn, er allein ist mein Retter. Und das ist ein Prozess der Bekehrung. So ist er dann von Neuem geboren worden und erfüllt worden mit dem Heiligen Geist, als Hananias für ihn gebetet hat. Übrigens, wir haben gestern gebetet für einige beim Alpha-Tag. Wir waren im Kloster Brandenburg in Recklisweiler, sehr, sehr schönes Kloster, sind dort sehr herzlich aufgenommen worden und bewirtet worden als Gruppe. War ein guter Tag und wir haben jetzt noch zwei Einheiten für den Alpha-Kurs die nächsten Mittwoche noch. Und ich empfand es als eine ganz wertvolle und gesegnete Zeit, die wir dort hatten. So, der Weg, den Glauben zu verkündigen und weiterzugeben, der geht weiter. Vom Saulus über zig Generationen bis zu uns. Wir stehen auf vielen, vielen Schultern. Und Gott möge uns Gnade geben, dass wir fleißig sind, auch selber Schultern zu sein für andere, die wir zum Glauben begleiten, helfen, vielleicht ein Stück weiter, Nächste hilft das nächste Stück weiter, bis jemand zum Glauben kommt. Ist manchmal auch so, dass mehr Menschen beteiligt sind. Jetzt ist der Saulus, so heißt er ja noch, der ist jetzt in Damaskus gewesen und dann ist er zwischenzeitlich mal nach Arabien gegangen, ist uns nicht mehr darüber berichtet. Ich habe gesagt, ich glaube, dass er einfach dort einfach mal das Gewaltige, was er mit Jesus erlebt hat, richtig sortieren musste. Ich glaube, der hat diese Zeit gebraucht, diese Auszeit, um sich Klarheit zu verschaffen. Will ich diesen Weg mit Jesus wirklich gehen? Ja, auch diese Berufung, die Hananias ihm ja im Namen Jesu schon zugesprochen hat, der soll vor Heiden und vor dem jüdischen Volk Zeuge sein. All das war ja, das konnte der sich auch nicht so recht vorstellen, wie das alles sein soll. Ja. Aber er hat diese Berufung, schlussendlich all das akzeptiert. Es ist nicht so, dass irgendwas im Reich Gottes über dich kommt, ohne dass du das willst. Gott spricht uns an, aber wir müssen zu allem ein inneres Ja finden. Auch das wirkt der Geist Gottes in uns. Auch das ist Gnade, aber es ist mit uns und nicht ohne dich. Wir finden dieses Ja im Leben nicht passiv, sondern es ist deine Entscheidung. Gott nimmt dich in jeden Prozess mit hinein und zwar zu 100%. Ja, er wird nie von dir etwas wollen und wird dich da rein zwingen, weil das Reich Gottes ist das Reich der Liebe und die Liebe kann nur existieren in der Freiheit. Ah, Johannes, wenn du mir 35 Minuten... Okay. Aber bitte nicht zu schnell, gell? Okay. Vers 27. Er kommt nach Jerusalem, nach 3 Jahren, Damaskus. Und er hat da schon ein Ziel, warum er nach Jerusalem geht. Aber jetzt lesen wir erst mal, was da vor sich geht. Barnabas aber nahm Saulus zu sich und führte ihn zu den Aposteln und erzählte ihnen, wie Saulus auf dem Wege den Herrn gesehen und dass der mit ihm geredet und wie er in Damaskus im Namen Jesu frei und offen gepredigt habe. Im Galaterbrief schreibt uns der Apostel Paulus später selber etwas über diese Zeit aus seinem Blickwinkel. Galaterbrief 1, 18 bis 19. Danach, 3 Jahre später, kam ich hinauf nach Jerusalem, von Damaskus hinauf, ja, um Kephas kennenzulernen. Er wollte also, aus seiner Sicht, er wollte schon den kennenlernen, der ihm das Wichtigste weitergeben kann, was es mit diesem Jesus auf sich hat. Und ich blieb 15 Tage bei ihm. Saulus, ganz exakt, ja, 15 Tage, kann ich euch ganz genau sagen, 15 Tage war ich beim Petrus, beim Kephas. Und dann heißt es noch weiter, von den anderen Aposteln aber sah ich keinen außer Jakobus, des Herrn Bruder. Also er hat eigentlich, er sagt, er hat von den anderen 11 Aposteln hat er keinen gesehen. Wenn es vorher heißt, Barnabas führte ihn zu den Aposteln, ja, dann ist es offensichtlich nicht so, dass er dort wirklich alle getroffen hätte. Aber er hat den Jakobus gesehen und den Petrus. Jakobus, da streiten sich so die Gelehrten drüber, ob der ein Apostel ist oder nicht. Aber in 1. Korintherbrief Kapitel 15, wo uns Paulus etwas schreibt über die... Zuerst erschien er dem Petrus, dann den 12 und zum Schluss 500 Brüdern auf einmal, der Herr Jesus, der Auferstandene. Ja. Da sehen wir, dass er auch dem Jakobus, seinem Halbbruder, erschienen ist. Und deswegen ist er wahrscheinlich doch als Apostel angesehen worden, weil er den Auferstandenen Jesus persönlich gesehen hat. Das ist nämlich ein Kriterium für die Apostel am Anfang. Ja. Sie mussten von allem Zeuge sein. Die 12 jedenfalls, zu denen hat er nicht gezählt, aber er war sozusagen, es gab mehr Apostel über die 12 hinaus, und da zählte offensichtlich da Jakobus auch dazu. So, jetzt sehen wir, dieser Jakobus, der hiermit erwähnt wird, dem er auch gesehen hat, als er in Jerusalem war, bei Kephas, dieser Jakobus ist nicht nur als Apostel hier genannt, höchstwahrscheinlich kann man die Stelle so verstehen, dass er unter die Apostel gezählt wurde, sondern es zeigt sich hier schon, hier entsteht ein weiterer Ältestenkreis. Die 12 Apostel sind in Personalunion bis dahin die Gemeindeleitung, aber auch die einzigartigen Zeugen von dessen, was Jesus getan hat während seines Lebens hier auf der Erde. Und hier deutet sich schon an, hier gibt es sozusagen noch mehr, die zu diesem Leitungskreis, nicht zu den 12 Aposteln, aber die 12 Apostel als erste quasi Ältestenschaft in der Gemeinde in Jerusalem. Auf der Ebene kommen Leute dazu, also unter anderem auf jeden Fall dieser Jakobus. Aber wir werden es später im Lauf der Apostelgeschichte sehen, dass dort eine Ältestenschaft entsteht. Und vielleicht ist der Barnabas, der sich diesen Saulus nimmt, weil die meisten in der Gemeinde Angst haben, Berührung mit diesem Saulus zu haben, der nimmt den und bringt ihn zu den Aposteln, heißt es. Vielleicht ist der Barnabas nämlich schon einer von diesen entstehenden Ältestenkreis. Das steht jetzt nicht da, aber es ist doch sehr naheliegend, dass der Barnabas da schon irgendwo in der Leiterschaft mit reinwächst. Ich sage das deswegen, damit wir ein bisschen Verständnis haben, wie Gemeinde sich entwickelt und wächst, geistlich natürlich wächst. Ja. Es fällt in diesem Sinne nur der Geist Gottes vom Himmel, aber sonst entwickelt sich in der Gemeinde, was sozusagen wir uns Menschen anbelangt, das entwickelt sich, das wächst, du wächst im Glauben, alles wächst, oder gut, wir können auch verkümmern, wenn wir nichts machen, ja. Aber es ist uns eigentlich, wir sind im Leben drin, um zu wachsen. Und so ist es in der Gemeinde ganz grundsätzlich. Alles entwickelt sich und wächst. Und so ist es auch in Jerusalem, der ersten Gemeinde. Barnabas, Sohn des Trostes, heißt es, wenn man es übersetzt, habe ich schon das letzte Mal kurz erwähnt, der war einfach von seinem Wesen her, und wahrscheinlich der Geist Gottes hat es auch verstärkt, jemand, der hat diesen Saulus einfach nicht alleine stehen lassen wollen. Ja, der hat gesagt, hey, den Typ habe ich mir angeschaut, das ist echt, was ich von dem gehört habe, das ist, ja, da hat Gott ein Wunder getan, den lassen wir nicht alleine stehen, sondern ich möchte, dass der in die Gemeinde Jesu integriert wird, ganz konkret hier in Jerusalem. Und deswegen gehe ich zu ihm und ich bringe ihn zu den Aposteln als Leiter der Gemeinde. Denn wenn er dort anerkannt wird von den Leitern, dann wird er in der ganzen Gemeinde anerkannt. Wir sehen den Barnabas in der Apostelgeschichte dann noch einige Male, wie er sein Wesen, dieses ausgleichende Wesen, dieses gewinnende Wesen, wie er das einsetzt. Und der Herr möge uns auch unter uns immer wieder Brüder und Schwestern schenken, die ein ausgleichendes, im positiven Sinn, ein ausgleichendes Wesen haben, zwischen Brüdern und Schwestern ausgleichen können. Ja, es hat nichts zu tun mit der Beliebigkeit, das ist alles okay und so, und das meine ich damit überhaupt nicht. Sondern jemand, der versöhnen kann, der Ängste überwinden kann, der Streit schlichten kann. Ja? Einfach jemand, der zusammenbringt. Und Paulus sagt, er blieb 15 Tage bei dem Kephas. Ja? Das war sozusagen sein Hauptziel, warum er nach Jerusalem kam. 15 Tage hat er, so stelle ich mir das vor, bei dem Kephas gewohnt, wo auch immer der Kephas gewohnt hat. Ja. Irgendwie haben die das alles hingekriegt, dass da jeder ein Bett hatte und unter am Dach gewohnt hat. Der Kephas ist ja nicht in Jerusalem aufgewachsen. Also irgendwo muss der ja in der Zeit was gekriegt haben. Ja. Und dass die zwei diese 15 Tage intensiv genutzt haben, um auszutauschen, dass der Saulus dem Kephas sozusagen alles rausgesogen hat, was man über Jesus wissen sollte, das kannst du dir aber sicher vorstellen. Wenn er schon sagt, es war mein Ziel, den Kephas zu treffen, dann hat der den angezapft. Und damit ist schon von vornherein diese Diskussion, ja, der Apostel Paulus hätte ein ganz anderes Evangelium als der Petrus und der also auch halt Jesus und was an den Unis alles für Dummheiten teilweise da gelehrt werden, ja, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Aber es wird euch gelegentlich vielleicht im Religionsunterricht begegnen, ja, der Jesus von Nazareth, was der gewollt hat, und der Paulus hat nochmal was anderes gewollt, der hat den Christus erfunden. Und der hat 3 Jahre nach seiner Bekehrung, hat er den Chef sozusagen, ja, ich übertreibe jetzt, der war kein Chef, ja, aber er hat den Petrus ausgequetscht. Der wusste nachher über den Jesus aber wirklich alles. Da kannst du dir sicher sein. Ja. Also die haben nichts anderes verkündigt, und das wissen wir ja auch, die haben übereingestimmt. Aber die haben das auch miteinander besprochen und ausgetauscht. Und dann heißt es von dem Saulus, und Saulus ging dann, nachdem er von den Leitern anerkannt war, bei ihnen in Jerusalem ein und aus und predigte im Namen des Herrn Jesus frei und offen. Er redete und stritt auch mit den griechischen Juden. Kennt ihr die noch? Die hatten den Stephanus gesteinigt. Aber sie stellten ihm nach, um ihn zu töten. Also die sind von der Gesinnung her nicht anders geworden, ja. Diese griechisch sprechenden Juden, ja, gleich töten, zack, den. Die haben schon gesehen, das ist ein ganzer guter, ein ganzer scharfer, dieser Saulus, ja. Der hat die Seiten gewechselt, umso schlimmer, ja. Dieser Verräter, der elende Hund, so haben die gedacht, ja. Den müssen wir umbringen. Ja, was der gemacht hat, das ist Hochverrat. Die wollen den gleich umbringen, ja. Aber der Saulus meint halt, er muss mit denen auch noch reden und streiten. Ja. Okay, er ist ja noch ein junger Christ. Ja. Als die Brüder erfuhren, geleiteten sie ihn nach Caesarea, Mittelmeerküste, und schickten ihn weiter nach Tarsus. Dann war seine Zeit in Jerusalem zu Ende. Er ging bei ihnen ein und aus und predigte. Wo ist denn das passiert? Wo ist er denn ein und ausgegangen? Liebe Geschwister. In der Gemeinde, aber wo ist die Gemeinde? In Jerusalem, natürlich, klar. Aber wo ist er ein und ausgegangen? In deiner Wohnung? In deinem Haus? Da haben die Versammlungen hauptsächlich stattgefunden. Da haben die Hauskreise stattgefunden. Da ist auch dann der Saulus zugelassen worden. Und hat schon angefangen, das, was er konnte, er hat gepredigt, gelehrt. Er hat in den Häusern der Gläubigen, wo er früher reingedrungen ist, um sie zu verhaften, da ist er jetzt reingegangen, um sie zu stärken im Glauben an Jesus Christus. Unsere Wohnungen und Häuser, ihr Lieben, ist neben dem Ort hier ein ganz wichtiger Versammlungsort. Hast du ein offenes Herz? Vielleicht hast du auch eine offene Wohnung. Die Wohnungen und Häuser der Gläubigen sind, ich überspitze jetzt ein bisschen, die sind noch wichtiger als hier. Weil die in Jerusalem, ich weiß nicht, ob die damals 3 Jahre nach der Entstehung der Gemeinde, wir befinden uns im Jahr 36 nach Christus, noch nicht sehr lange, ja. Ich weiß nicht, ob die da sich noch im Tempel treffen durften, denn die Konfrontation, das haben wir ja schon gesehen, mit den führenden Priestern ist sehr schnell vonstatten gegangen. Ich weiß, ich habe keine Quelle gefunden, die uns genau sagt, ab dem Zeitpunkt sind sie rausgeworfen worden aus dem Gelände vom Tempel, ja, wo sie sich getroffen haben am Anfang. Aber die Gemeinde hat trotzdem weitergelebt. Die Gemeinde hat sich in den Häusern versammelt. Und deswegen sage ich, das ist fast noch wichtiger. Lasst uns in dieser Gesinnung, dass wir unsere Häuser für Versammlungen öffnen, einladen, Hauskreise haben, Small Groups haben, wie auch immer. Auch natürlich untereinander uns gegenseitig einladen. Da muss man ja nicht ein Riesending draus machen. Einladen, miteinander austauschen. Man kann ja auch einfach nur mal einen Kaffee miteinander trinken und wenn man Anliegen hat, dann noch miteinander beten. Oder es gibt tausend Wege, wie man das machen und gestalten kann. Ja. Aber lasst uns darin wachsen, voranschreiten. Das ist wichtig gewesen seit 2000 Jahren und war im Jüdischen vorher schon sehr wichtig. Ja. Die haben das Passafest nicht im Tempel gefeiert, dort ist nur das Lamm geschlachtet worden. Die haben das immer zu Hause als Familie oder Großfamilie gefeiert. Und viele andere Feste auch. Jeder Schabbat ist in der Familie gefeiert worden. Ja. Und er ging bei ihnen eben ein und aus, also er war dann einfach akzeptiert, weil dieser Barnabas seine Begabung eingebracht hat. Es kann einen Unterschied machen, ob du deine Begabungen einbringst in der Gemeinde oder nicht. Das kann Dinge verändern. Das hat dem Paulus ermöglicht, zu den Aposteln zu kommen, zu den Leitern anerkannt zu werden und dann überhaupt erst fruchtbar zu werden in der Gemeinde. Er wurde von Anfang an verfolgt, dieser Saulus. Das zeigt einfach, wie er geredet hat, wie er gepredigt hat. Schon in Damaskus heißt er ist gleich in den Synagogen dort, ja, hat er gepredigt. Klar, ich meine, er war ja dort, im Grunde war er ja ausgebildeter Rabbi. Es war gang und gäbe in den jüdischen Synagogen zu der Zeit, dass man auch, wenn mal zu Gast wohin gekommen ist, ein Grußwort sagen durfte oder eben auch das bisschen ausdehnen konnte. Ja. Also predigen, da war relativ große Freiheit und das hat er genutzt, um von Jesus zu verkündigen. Ja, aber er hat es so gut gemacht, dass das alles sehr schnell entweder für ihn oder gegen ihn sozusagen. Und es war in Jerusalem dann nicht anders. Und, ja, der Hass von denen, die enttäuscht waren über ihn, dass er die Zeiten gewechselt hat, der war schon sehr groß. Die wollten ihn immer sehr schnell umbringen. Und schlussendlich, ja, er streitet da halt mit den hellenistischen Juden, also den griechisch sprechenden Juden, die in Jerusalem gewohnt haben, die schon den Stephanus gesteinigt hatten. War das jetzt weise, dass der Saulus es auch noch mal probiert hat, sie zu Jesus zu bekehren, zu führen? War es unklug? Ich habe keine Antwort drauf. Ich will euch das nur zeigen. Ja, vielleicht hat es auch ein bisschen damit zu tun, dass er halt noch ein junger Gläubiger war. Ja. Gemeint hat, er kriegt das schon hin jetzt. Ja. Der wusste natürlich, dass die den Stephanus gesteinigt hatten. Weil er ja dabei war. Wisst ihr noch? Er war sozusagen der Hauptzeuge. Er hat gesagt, genau, das müssen wir jetzt machen. Das ist, ja, ich stehe dafür gerade. Aber die Brüder haben dann irgendwie gesehen, nee, das führt bloß dazu, dass wir den verlieren, den Saulus. Und dann haben sie ihn aus der Schussbahn geholt. Manchmal muss man vielleicht junge Christen auch ein bisschen aus der Schussbahn holen. Ja? Wenn sie sich, ich interpretiere das jetzt mal so, eigentlich war es vielleicht nicht so weise. Ja? Den brauchen wir noch. Ja. Das hat natürlich von dem Saulus auch eine gewisse Haltung der Unterordnung gebraucht. Der wusste natürlich in seinem Herzen schon, ja, was für Berufung er hat. Ja? Da hätte er sagen können, ihr wisst doch, dass ich die Berufung bekommen habe, ja, vor den Heiden und vor den Juden zu sprechen. Ja. Was wollt ihr denn? Ja? Ich bin der kleine, große Saulus. Ja. Diese Haltung hatte er nicht. Ja. Der hat sich aus der Schussbahn rausholen lassen. Und ist aus Jerusalem weggegangen worden. Ja, da zeigt sich Größe, erste Größe bei dem Saulus in seinem Charakter. Vers 31, so hatte nun die Gemeinde Frieden in ganz Judäa und Galiläa und Samarien und baute sich auf und lebte in der Furcht des Herrn und mehrte sich unter dem Beistand des Heiligen Geistes. Wir sind im Jahr 36 nach Christus höchstwahrscheinlich. Die Gemeinde existiert seit 3 Jahren. Und es gibt bereits Gemeinden in Jerusalem, Judäa, also das Gebiet um Jerusalem herum. In Galiläa, Norden Israels, in Samarien, das liegt so dazwischen. Wissen wir ja, ja? Philippus war dort, Apostel waren dort. Und die Gemeinden sind ganz offensichtlich noch am Leben und entwickeln sich gut. Das können wir diesen Vers entnehmen. Die Gemeinden, hier wird gesagt, die Gemeinde in Jerusalem, Judäa, Galiläa, Samarien, die Gemeinde. Das heißt, die Gemeinde Jesu ist eigentlich eine Gemeinde. Das ist auch an anderen Stellen im Neuen Testament. Es gibt nur eine Gemeinde Jesu. Es sind alle Menschen, die zu Jesus gehören, und die in Gemeinde leben. Ja. Die Gemeinden in Judäa, Samaria, Galiläa bedeutet aber auch, das sind alles Ortsgemeinden, die da und da, natürlich die größte zu dem Zeitpunkt in Jerusalem, von da ging alles aus. Ja. Also die Kirche übrigens ist nicht in Rom entstanden. Ja. Ich musste sagen einfach, weil dieser Lügengedanke, der ist bei vielen Menschen so verankert. Ja, die Gemeinde ist in Jerusalem entstanden und das ist die Mutter. Wenn es eine Mutter gibt, dann ist es Jerusalem, die Mutterkirche. Also es ist einfach historisch und glaubensmäßig hundertprozentig sicher. Ja, gibt es keine andere Mutter. Ist wichtig, weil diese Lügen so viele Menschen binden. Ja. Ah, du kannst doch die Mutterkirche nicht verlassen. Ja. Das sind einfach seelische Bindungen, die da aufgebaut werden, um Menschen ein schlechtes Gewissen zu vermitteln, wenn sie diese Kirche verlassen wollen. Und das ist schlecht. Ja. Weil es nicht biblisch ist. Das ist nicht die Wahrheit. Und die Gemeinde besteht aus Ortsgemeinden und sie besteht nur aus Ortsgemeinden. Jerusalem war auch nicht die Hierarchie über diesen anderen Ortsgemeinden, das wird uns nicht gesagt. Sondern es sind alles Ortsgemeinden, Gemeinden, die vor Ort sich treffen und die sind die Gemeinde. Und diese Ortsgemeinden und nur diese Ortsgemeinden sind die Basis, für jeden Dienst. Wenn der Andreas den Krankenbesuch macht, wenn der Markus und der Walter und ich glaube Alex war dabei, wenn die unseren Bruder da in Burgau besuchen, ihr Lieben, das gäbe es nicht, wenn wir nicht Gemeinde wären. Und dass heute ein Kindergottesdienst stattfindet und deine Kinder dort im Wort Gottes unterrichtet werden, die Liebe zu Jesus wachsen zu lassen. Ohne Gemeinde gibt es das nicht. Dann stehst du alleine. Gemeinde ist das, was Jesus gegründet hat. Mit den 12 hat er angefangen. Dann gab es noch 70 außenrum. Und sage jetzt mal auch eine große Menge, ja, die sicher noch nicht organisiert waren in dem Sinn. Aber Gemeinde sind Menschen, die zusammengerufen sind, um miteinander zu leben und füreinander zu stehen. Einander zu helfen im Leben, so gut es eben geht. In aller Schwachheit, die wir haben. Aber ich brauche euch, ich brauche Brüder und Schwestern, die mich stärken, die mich ermuntern, die mich auch mal korrigieren. Ja. Aber wir sind dazu da, um einander zu helfen, um durchzuhalten. Die Nachfolge durchzuhalten. Und das ist einfach ein ganzer Weg, das ganze Leben entlang. 5 Minuten. Dankeschön. Die Gemeinde hatte nun Frieden, heißt es. Das heißt, hier ist nicht von dem inneren Frieden durch Jesus Christus die Rede in erster Linie, sondern hier ist tatsächlich von dem äußeren politischen Frieden die Rede. Die Verfolgung sozusagen durch Paulus war beendet, sagt Lukas. Er hat sich bekehrt zu Jesus. Ja, jetzt ist sozusagen Ruhe, ja, äußere politische Ruhe eingetreten. Und das ist auch für Gemeinde ein Segen. Das ist natürlich für eine ganze Gesellschaft ein Segen. Die Gemeinde hatte nun Frieden. Die volle Entfaltung der Gemeinde Jesu braucht politischen Frieden. Gemeinde kann in Verfolgung überleben. Aber sich voll entfalten mit allen Diensten, mit Gottesdiensten, mit Diensten, die sich entwickeln, ja, christlicher Kindergarten, christliche Schule, wenn man es weiterdenkt, christliche Universitäten, gibt es in den USA. Warum? Weil sie Jahrhunderte Frieden hatten und die Gemeinde nicht bedrängt worden ist. Ja. Dort, wo die Gemeinde bedrängt wird, oder gar verfolgt wird, kann sich sowas nicht entwickeln. Dann profitiert natürlich eine Gesellschaft auch nicht von solchen Diensten. Ja. Solche Gesellschaften sind in der Regel ärmer, nicht so kreativ, entwickeln sich wirtschaftlich schlechter. Das ist einfach so, weil das Salz und das Licht fehlt. Ja. Ein Staat profitiert, je mehr er der Gemeinde Jesu Freiheit gibt, sich zu entwickeln. Das meint nicht, dass er für die Kirche, ja, das ist dann der falsche Weg, das Schwert erhebt. Ja. Das ist eine Kooperation zum Bösen hin. Wenn der Staat meint, er muss im Auftrag einer Kirche Menschen umbringen, dann ist das eine massive Fehlentwicklung. Ja. Aber ein Staat, der der Gemeinde Jesu hilft, zum Beispiel, dass sie Gemeindehäuser bauen können, dass sie Dienste entwickeln können, wie gesagt, verschiedenste Weise, so ein Staat wird immer, eine Gesellschaft wird immer davon profitieren. Die Gemeinde, heißt es, baute sich auf. Nachdem Ruhe eingekehrt war, keine Verfolgung war, die Gemeinde baute sich auf. Vielleicht können wir dieses Bild vom Tempel kurz einblenden, Flo. Die Gemeinde kann man ja vergleichen, der Apostel Petrus sagte in einem Brief, mit lebendigen Steinen zum Beispiel, ja, aus denen dann der Tempel, die Gemeinde gebaut wird. Und Jesus beruft dich und ruft jeden, der gläubig wird, ruft er auch in seine Gemeinde, um einfach ein lebendiger Stein zu sein, der mit aufbaut, der auf anderen sich abstützt und gleichzeitig andere stützt. Ja, das ist eben wunderbares Modell gibt es in Israel, in dem biblischen Garten da. Das ist der Tempel aufgebaut in Miniaturform. Was macht es denn aus, dass so ein schönes Gebäude zustande kommt? Und der Tempel ist ja ein Bild für die Gemeinde, ja, wird in der Bibel so verwendet, auch für den persönlichen Christen. Du bist ein Tempel des Heiligen Geistes. Ja. Aber die Gemeinde als Ganze ist auch ein Tempel. Was macht es aus, dass da so ein wunderbares Gebäude entsteht? Was fällt euch dazu ein? Hast du schon mal ein Haus gebaut? Haus irgendwie näher betrachtet zumindest? Ja? Man schaut ja die Dinge mit verschiedenen Augen an, stelle ich immer wieder fest. Ja? Also was ganz wichtig ist, du brauchst für so ein schönes Haus, das so gewaltig ist, schon mal ein richtig tiefes Fundament mit richtig wuchtigen Steinen. Die kann man mittlerweile in Israel am Tempelgelände, wenn du in den Tunnel reingehst, den sie freigelegt haben, kannst du die Steine, das Fundament von der Mauer, der äußeren Tempelmauer, kannst du da sehen. Das sind Steine, wo sich die Leute heute noch fragen, die Wissenschaftler, wie man die überhaupt bewegen konnte. Wie man die von einem Steinbruch dahin bringen konnte, weil die so riesig und massiv sind. Aber die brauchst du, sonst wirst du sehr schnell Risse haben. Ja. Das Gebäude, das schaut dann nicht mehr schön aus. Ja. Wenn du nicht ein gutes Fundament hast. Das Fundament, das ist Jesus Christus. Aber was braucht es noch, damit es dann so schön dasteht? Es braucht viele, viele Steine. Es braucht viele einzelne Steine. Ja. Der eine steht vielleicht mittendrin, der andere ein bisschen weiter oben dran, der weiter unten. Ja. Je nachdem, zu welcher Zeit er gläubig geworden ist. Ja. Wir stehen auf vielen Steinen. Das ist eigentlich ein Bild für alle Generationen der Gläubigen. Das ist nicht nur wir als Ortsgemeinde, sondern wir stehen da. Da unten ist irgendwo der Abraham angesiedelt. Ja. Ja, und so weiter, und die Propheten und der König David und dann natürlich unser Herr Jesus Christus, der sich ganz unter drunter gestellt hat. Ja, der ist der Hauptdiener dieses neuen Bundes, dieses neue Tempel. Aber wir sind auch irgendwo in dem Gebäude drin, wenn wir uns einbauen lassen. Das sind die ganzen Ortsgemeinden sind da irgendwo drinnen. Ja. Und dann entsteht ein Tempel, der sichtbar ist und der wunderschön sein kann. Das ist das Ziel, was Jesus gemeint hat. Ich werde meine Gemeinde bauen. Und so baute sich die Gemeinde selbst mit der Kraft des Heiligen Geistes auf. Und ich möchte dir das von Jesus her weitergeben. Lass dich einbauen, so wie der Petrus das sagt in seinem Brief. Überleg, wo kann ich mich einbringen mit meinen Interessen, mit meinen Begabungen, und auch manchmal nicht nur, weil es Bock macht. Im Grundsatz soll schon ein Dienst auch etwas sein, was dir liegt. Aber nicht immer und jeder Dienst macht Spaß. Ja? Das ist auch im Evangelium nicht so geschrieben. Ja? Mach nur den Dienst, der dir Spaß macht. Ja? Habe ich noch nie gelesen. Ja? Aber dass Gott uns Begabungen gibt, dass wir in denen gut dienen können, das stimmt schon. Ja? Aber ich bin immer noch kein Fan vom Toilettenputzen. Ja. Ich habe schon oft Toiletten geputzt. Ja. Oder irgendeinen Reinigungsdienst zu machen. Gehört eben auch dazu. Ja. Ich meine, du musst dein Haus zu Hause auch sauber machen. Ja. Und wir müssen halt unsere Räumlichkeiten ja auch sauber machen, wenn wir nicht messy werden wollen. Ja. Aber frag dich, wo kann ich mich einbringen? Ich möchte mal einfach ein paar Dienste oder Gelegenheiten aufzählen. Die, wie gesagt, Crossover zum Beispiel, wunderbare Dienste, die wir haben für die halt gerade so vom Jugendalter in Richtung Erwachsenenalter Crossover sind. Ja. Kindergottesdienst, Roy Ranger, unsere Jugend Beyond Infinity. Beim Begrüßungsdienst an der Türe, so was Schönes, Wertvolles. Wenn einfach jemand da ist, der sagt, hey, hallo, es muss ja kein tiefgreifendes Seelsorgegespräch beim Begrüßungsdienst stattfinden. Ja? Aber einfach, hey, schön, dass du da bist. Ja? Manche liebt sowas, manche weniger. Da ist vielleicht ein Stück Begabung gefragt. Gebetsgemeinschaft haben, zum Beispiel am Montag oder Frühstück und mehr. Wo habe ich die Uschi hier? Ja. Die Hauskreise. All das sind Dinge, wo sich jeder einbringen kann. Und wo es wertvoll ist, dass du dich einbringst. Ja. Und wenn du Fragen hast, wo kann ich mich einbringen? Komm einfach auf einen von uns Ältesten zu. Oder komm außen auf Johannes zu oder die Susanne für die Jugend oder den Steff für Roy Ranger oder den Joni. Oder ja, wir können euch schon Wege weisen, wie ihr weiter einwachsen könnt. Die Gemeinde, heißt es in dem Vers 31 dann noch, die mehrte sich unter dem Beistand des Heiligen Geistes. Wir brauchen den Heiligen Geist, deswegen, wir haben gestern auch für die Teilnehmer vom Alpha-Kurs hauptsächlich für sie gebetet und auch, dass sie den Heiligen Geist empfangen oder auch sonst Anliegen, die sie einbringen konnten. Wir brauchen den Heiligen Geist, um Gemeinde zu leben, Gemeinde zu bauen, sonst sind wir unfähig dazu. Unser Charakter ist unfähig, dass wir einander lieben, so wie wir uns lieben sollten, ohne den Heiligen Geist. Ihr Lieben, wir brauchen den so sehr, das ist kein Schmuckstück, sondern das ist Wesensverwandlung, die wir brauchen. Also ich sage dir, mit mir hättest du in der Gemeinde nicht zusammenleben wollen, wenn ich nicht im Heiligen Geist leben würde. Und ich mit dir auch nicht. Ja, so ist das. Das ist die ehrliche Wahrheit. Ja, so ist es. Keiner von uns wäre sehr liebenswürdig. So macht uns erst der Herr Jesus. Und so mehrt er uns auch. Wir können anderen von Jesus weitergeben. Das können wir nur durch die Kraft des Heiligen Geistes. Ich habe das gestern im Alpha-Kurs da gesagt. Das ist etwas Übernatürliches, das ich von Jesus erzählen kann. Bevor ich mein Leben Jesus geben durfte, zum Glauben gekommen bin, habe ich nie jemand von Jesus erzählt. Ich hatte das auch gar nicht im Herzen. Ich wusste nicht einmal, dass man das kann. Ich habe mit einem Freund manchmal spät nachts philosophiert, gibt es Gott irgendwo, ja. Das ist aber was ganz anderes. Ja. Ich war sozusagen auf der Suche, ob es überhaupt so einen Gott irgendwo gibt. Ja. Aber innere Kraft und Überzeugung zu Jesus einzuladen, das ist übernatürlich. Und das wirkt der Heilige Geist in uns und so wächst Gemeinde. So möchte ich euch auch da immer wieder einladen im Namen Jesu, den Heiligen Geist Raum zu geben in deinem Leben. Er wirkt nicht ohne dich, er wirkt nur mit dir. Amen. Lasst uns noch miteinander beten. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du diesen Saulus auch von der Pike auf hast wachsen lassen, dass er sich entwickeln konnte, dass du ihm Männer und Frauen an die Seite gestellt haben, die ihm geholfen haben, sich auch gesund zu entwickeln. Mach auch uns zu solchen Männern und Frauen, die anderen helfen, Herr. Ja, lass uns nicht Kritisaster sein, sondern lass uns wirklich ermutiger sein in der Gemeinde. Und lass uns Zeugen immer wieder sein für dich, Herr, wo du uns auch immer hinstellst. Danke, dass wir dir gehören dürfen. Und danke, dass du deine Gemeinde vor Ort baust. Zu deiner Ehre. Und wir danken dir. Amen.